Du bist mein einziges Fenster zur Außenwelt in der Woche noch, weißt du?
Das ist Drecksch.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Tada! Oh, hast du heute ein Klatschmohnhemd an? Nee,
da jetzt noch. Ja, doch, könnte man fast so sagen, ja.
Cool.
Hallo, Mike.
Na, hallo.
Oh, ey, die Wärme, die macht mir so zu schaffen schon. Es ist echt unerträglich.
Echt? Ich habe in Erinnerung, du wohnst in so einem massiven Altbau, jetzt gar nicht so 90er-Jahre-Bau-Dachgeschoss, wo es eigentlich immer brütet.
Das Ding besteht nur aus Fenstern, Mike.
Ach so.
Verstehe. Das ist echt, also ich sitze hier im Glashaus.
Dann wirf mal nicht mit Stein. Das ist in deinem Beruf ein bisschen schwierig, ja. Naja, gut, klar, aber da helfen nur Grünpflanzen vorm Fenster. Also wenn du jetzt nicht komplett dicht machen willst, ne?
Vor meinem Fenster habe ich gerade einen Krankenwagen. Also falls ihr jetzt gleich wieder Sirenen hört. der alltägliche Krankenwagen für diese Podcast-Aufzeichnung.
Und das sind nie Polizeiwagen, ne? Es werden zwar die Verletzten werden noch versorgt, aber auf Aufklärung der Geschehnisse findet da nicht mehr statt.
Nee, das ist in Halle, Halle ist verloren an die Kriminalität. Nee, also tatsächlich ist es ein bisschen schockierend. Die haben letztens erst einen Bombenbastler aufgegriffen, der einen Anschlag geplant hat in Halle.
Alter, echt jetzt?
Mhm.
Also aus was von einem Umfeld, weiß man das? Also
also so viele Informationen hatte ich jetzt nicht. Das sickert immer nur so tröpfchenweise durch. Das kann ich mal ganz kurz nach googeln. Warte mal. Gibt's bei der fucking MZ irgendeinen Artikel, der nicht hinter einer Paywall ist? Ah, nee. Also es reicht die Vorschau. Am Montag äußerte sich die Staatsanwaltschaft Halle zur Verhaftung von Rüdiger S. in der Schlosserstraße. Der Mann hat offenbar eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet. Mhm. In seiner Wohnung fanden Ermittler rechtsextreme Schriften. Mal wieder so ein typischer Einzeltäter, nicht wahr?
Typischer Einzeltäter, na gut, da denkt man natürlich gleich an den Anschlag auf die Synagoge, ne?
Mhm.
Ploppt einem da sofort im Kopf auf.
Also der Artikel ist jetzt gerade 30 Minuten, 40 Minuten alt. Also da gibt's bestimmt demnächst noch neue Informationen, was genau da.
Also das klingt auf jeden Fall nach Bundesanwaltschaft demnächst. Da werden die nächsten Infos von der Seite kommen, denke ich mal. Tja, warum immer Halle? Warum immer?
Also das kann ich mir auch beim besten Willen nicht erklären. Ehrlicherweise, vielleicht ist es einfach.
Also klingt jetzt nicht nach jemandem, der in Konnewitz in der Liebknechtstraße wohnt oder so, klar, aber trotzdem.
Schnellroda ist nicht weit.
Nee, aber ich habe jetzt in meiner Wahrnehmung, gibt es da irgendwelche Strukturen, die sowas in Halle begünstigen könnten, so ein Milieu von, na gut, das ist ja dann kein Milieu, wenn es Einzeltäter sind.
Na, jetzt gab es, letzte Woche oder so, gab es einen Brandanschlag auf eine geplante rechtsextreme Kampfsportanlage. Also, hier ist ganz schön was los, Mike.
Auf jeden Fall.
Na, so, also man kann das ignorieren oder man liest halt ab und zu mal Zeitung, ne? Ich bin ja ein großer Alles-Halle-Frequentierer. Ne? Ich weiß bestens Bescheid über alles, was in dieser Stadt passiert.
Das ist eine Zeitung Alles-Halle.
Ja, das
klingt so nach Halle 24-Niveau.
Ja, das ist so richtiger Lokaljournalismus, wo auch Überschriften mal falsch geschrieben sein können. Aber zumindest
finde ich irgendwie heimelig so ein bisschen.
Die schreiben aber auch wirklich über alles. Und so die Hauptheadline ist immer: Rentnerin in Gleisbett gefahren.
Ah, okay. Ja.
Das Straßenbahn ist ein gefährliches Pflaster. Beziehungsweise kein Pflaster, weil da ist keins.
so Überschriften im Lokalteil sind immer geil. Hartmut Schablonski greift erneut an. Er möchte seinen Titel bei der Rassehähnchenzucht erneut verteidigen. Diesmal nicht zu Hause, sondern im kleinen Plomsdorf.
Dann hat sich da aber schon ein Lyriker hin verirrt, ja.
Ja, naja, trotzdem, also ich mag den Lokalteil unserer Zeitung immer sehr. Das ist wirklich, wie soll man sagen, das ist ja oft auch so ein Ritterschlag für so lokale Größen, den noch was bedeutet, mal in der ja. Zeitung zu stehen. Ne? So, ey, über die Marita müssen wir unbedingt mal was machen. Gell? Die macht ja seit 40 Jahren den Dorfverein, die macht das so schön, jedes Jahr den Osterbaum und den Weihnachtsbaum. Da müssen wir mal die mal mit einem schönen Bild. Und das hat die verdient. Ne? Das ist quasi so Foto mit Unterschrift und Namen richtig geschrieben im Lokalteil deiner Zeitung. Das ist für viele Leute noch so ganz knapp unter dem Bundesverdienstkreuz.
Ja, aber das kommt halt selten vor, dass dann der Name richtig geschrieben wird. Ne? Das muss man leider auch sagen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also, wir hatten hier im Weiderland, ne, was die Verwaltungsgemeinschaft um Nemsdorf, Görndorf, Barnstedt.
Ist das ein Fluss, die Weida?
Ja, die Weida, ganz genau. Okay. Und die Ecke heißt es Weiderland. Und für diesen Bereich mit den, lass es 4000 Bewohnern sein, gab es auch den, wie ist das denn, Stadt- und Landboten? Ich weiß gar nicht, ob Querfurt da noch mit drin war. Und da war halt sowas wie Frühlingsfest in der Kita Bienchen. Mit Fotoreport.
Cool.
Oder ich war, glaube ich, auch einmal drin, als die Weida-Quelle eingeweiht wurde. Da gab es so einen schönen Ausbau, dass da alles schön begradigt worden ist.
Okay, das klingt nach einer Spende vom lokalen Jagdverein. Die machen
Jagdvereine gibt es ja.
Immer gerne Quellen- und Brunneneinfassungen, weil man da noch schön eine Plakette dran heften kann, wer das dann gemacht hat.
In Querfurt ist der Pfingstverein, der Pfingstburschenverein.
Das klingt mir jetzt ist schon so knapp unterhalb vom Stiefelsaufen. So klang das jetzt schon wieder.
Was heißt denn unterhalb? Das ist genau das Zentrum der Kultur.
Okay. Ja, na gut, der Pfingstburschenverein. Okay, na dann sind die ja bald wieder, haben die ja bald wieder Hochzeit.
Also so diese Pfingstburschen-Tradition ist das Einzige, was es bei uns überhaupt noch gibt an Traditionen von irgendwas. Aber das stirbt auch langsam aus tatsächlich. Also
ja,
dieser Dorfgemeinschaftsgedanke. Also nicht das, also mein Heimatdorf wächst ja, aber die Leute, die dazuziehen, sind halt nicht Teil dieser Dorfgemeinschaft. Ne, die pendeln dann zum Arbeit nach Halle oder nach Leipzig.
Wir hatten die aktiv gefragt, weil ich kenne so Dorfgemeinschaften, besonders aus Norddeutschland kenne ich, also so von Freunden, die da hingezogen sind. Da hat man sich so ganz normal den Nachbarn halt vorgestellt oder so, aber da kam dann irgendwann mal, kommt dann eine offizielle Delegation so von der alten Dorfgemeinschaft und die fragen dann, na, hast du Bock hier mitzumachen, dich einzubringen oder nicht, ist auch kein Problem, wenn nicht, aber wenn ja, bist du dabei und musst hier und da und hast du nicht gesehen und das wurde da direkt so auf den Kopf zu knapp norddeutsch angefragt, wie es denn ist, ne? Finde ich eigentlich ganz schön.
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich auch nicht Teil der Dorfgemeinschaft bin. So, das.
Was meinst du jetzt, von Halle oder was? Nee.
Ja, also da ich habe im Schad noch immer keinen Stuhl angeboten bekommen.
Was ist denn das Schad? Das hier, Schad?
Das Schad, das ist das traditionsreiche hallische Restaurant, in dem ich ab und zu mal speise. Das ist das Restaurant, wo die ganze Lokalprominenz essen geht, aber auch auch Gorbatschow hat da schon gegessen, okay. Also es ist schon...
Vielleicht ist der Stuhl von Peter Sodan jetzt frei.
Das ist eine gute Frage, ob der da auch einen Stuhl hatte.
Ist ein berühmter Hallenser, der jetzt leider verstorben
ist. Ja, also ich kann mich nicht dran erinnern, aber der hat bestimmt da auch einen Stuhl. Aber da haben eben auch, weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die mal beim HFC eine Minute auf dem Feld waren, so einen Stuhl. So, und dann... Ja, also es ist nicht mein Publikum. Die kennen mich offensichtlich nicht.
Naja, das wird auch noch kommen. Das wird auch.
Ja, naja, also wenn ich einen Stuhl im Schad habe, dann habe ich es geschafft, Mike.
Alles klar.
Dann habe ich es offiziell geschafft. Das ist jetzt mein Ziel.
Das sind so die Meriten, nachdem man in Halle... Und ein Sonderheft von den hallischen Beiträgen, von diesen oder hallische Beiträge zur Zeitgeschichte. Ich weiß gar nicht, wie diese Hefte heißen. Das ist in der Geschichts- und Literaturwissenschaft eine Fachzeitschrift, Fachbeiträge. Ich wüsste gar nicht, was es in Weimar wäre. Also in Weimar ist ja sowas sowieso schwer, ne? Mit Ehrenbürgerschaften, goldenes Buch und so weiter, weil da trittst du natürlich gegen Leute an. Insofern vielleicht ist das in Saalfeld ein bisschen einfacher.
Ja, da musst du dich aber schon festlegen, ne? Also möchtest du in dem großen Teich schwimmen oder in dem kleinen Teich, Mike?
Ja, also ich denke, der Teich von Weimar ist ja auch nicht besonders groß, ne? Das sind nur fette Fische, die da drin schwimmen. Das macht es alles noch ein bisschen komplizierter. Naja, aber das sind ja, also Würden, nach denen man nicht strebt, ne? Also das ist neulich wieder eine sehr, sehr bewegende Verleihung der Ehrenbürgerschaft von Weimar einen Überlebenden vom KZ Buchenwald, der da als Kind hindeportiert wurde. Ein französischer Physiker und Psychoanalytiker. Das ist dann, finde ich, dann immer krass, wenn man sieht, mit was für einer Biografie dann Leute dort stehen, die eigentlich dafür vorgesehen waren, nicht wirklich weiterzuleben im Dritten Reich. Und wie erfüllt dann trotzdem so ein Leben stattgefunden hat und dann so die Ehrenbürgerwürde von einem Ort, an dem man eigentlich Qualen erlitten hat, ne?
Also ich glaube, das würde ich ablehnen.
Ist schon krass.
Ganz ehrlich.
Ja, also ich weiß nicht, ob das schon mal jemand abgelehnt hat. Also das wird dann, glaube ich, auch nicht offiziell. Ich denke mal, da wird informell ja auch vorgefühlt, wie man so einer Verleihung gegenübersteht. Da gibt es ja Verleihungskommissionen und so weiter. Aber ich weiß nicht, von einer Stadt, die sich so aktiv da um Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit bemüht, hat das ja einen anderen Anstrich, die Ehrenbürgerwürde. Ne? Also die würde man sich jetzt sicherlich nicht von einem AfD-Bürgermeister überreichen lassen oder so, das ist schon klar. Aber es wurde eigentlich immer in der Vergangenheit sehr, sehr positiv aufgenommen, solche Verleihungen, weil das natürlich auch hochsymbolische Akte sind. Ne? Also auch ein Akt der Entschuldigung und Wiedergutmachung auch der...
Ja, ist halt die Frage,
Nachkommenden.
Ob man das so...
Und ein Versprechen vor allem für die Zukunft auch. Ne?
Ja, also ich wüsste nicht, wie ich da reagieren würde, weil ist halt, glaube ich, auch der eigene Versöhnungsprozess, der innerliche. Ne? Das können wir natürlich nicht mutmaßen. Aber was krasse Biografien angeht, ich habe auch eine mitgebracht heute, die ist auch relativ extensiv. Okay, ja.
Da bin ich dann mal gespannt, worum es geht. Du hast es ja relativ vollmundig schon angekündigt. Ist jemand, den ich kenne?
Ich kann es nicht einschätzen, Mike. Tatsächlich weiß ich es nicht. Ich kannte die Person vorher nicht und bin komplett durch Zufall drüber gestolpert.
Okay, das ist ja eigentlich immer am besten.
Weil ich nämlich so ein bisschen in historischen Kontexten nach Personen gesucht habe, beziehungsweise nach einer Person gesucht habe, die ich dann verworfen hatte, und dann bin ich durch ein paar Querverlinkungen dann da drauf gestoßen und dachte so, holla die Waldfee.
Ja. Krass. Na, jetzt haben wir es ja fast schon anmoderiert, ein bisschen früh in unserem Podcast.
Ich wollte nur mal einen kleinen Teaser hinterlassen, das ist nämlich wirklich sehr spannend.
Um die Leute bei der Stange zu halten, Mensch. Langsam nimmt das ja hier wirklich Struktur auf. Und du startest jetzt aber wirklich wieder in eine normale Arbeitswoche oder hast du immer noch Müßiggang?
Ja,
du bist in eine normale Arbeitswoche gestartet, sagen wir mal so.
Also,
Montag ist ja schon gelaufen.
Nee, also was heißt Müßiggang? Ich habe jetzt mir vorgenommen, irgendwie wieder ein bisschen mehr Leben in meinem Leben zu haben. Also ab und zu auch mal einen Termin mit Menschen außerhalb der Arbeit wahrzunehmen.
Okay.
Was ich natürlich trotzdem terminieren muss, weil mein Terminplan sehr eng ist. Beispielsweise bin ich am Sonntag...
Wie zum Beispiel Lebenspartner oder so. Oder Freundin.
Genau,
oder?
Ja. Beziehungsweise wir waren gestern bei dem Musical Footloose.
Footloose. Ja, das klingt so auf Mitteldeutsch, klingt das dann eher so wie ohne Essen. Footloose, aber
ja.
Es soll eher so lockere Füße sein, oder?
Naja, du kennst doch den Film Footloose, oder?
Ja, habe ich schon gehört, ja, aber den Film habe ich nicht gesehen. Ne.
Ja.
Hm. Ah, okay. Ja, und das also, war ein Film oder? Nee, da war nee, ein Musical.
Genau, das ist die Musical-Adaption davon. Das waren da jetzt eher durch aus persönlichen Gründen, weil meine Freundin da Bekannte hat. Mhm. Wäre jetzt auch nicht unbedingt zu dem Musical gegangen. War okay, aber jetzt kennen.
Ist das in Halle?
Leipzig.
Leipzig. In Leipzig. Leipzig. Okay. In der Oper oder wo? Nee, wo finden
nee, in der Quarterback Immobilien Arena.
Ach du Scheiße.
Ja, ja.
Und
ja, ja.
War es da voll? Also was?
Ach. Musicals in Ostdeutschland funktioniert generell nicht, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, weil da ist ja auch ganz schöne Preise bei Musicals. Ne? Die haben ja auch Produktionskosten.
Ich glaube 50, 60 Euro kostet so ein Ticket.
Ach, das geht ja sogar noch. Ne? Also wenn du dir da in Hamburg die Musical-Landschaft oder in London oder so
anguckst. Also ne? Dazu muss man aber auch sagen, dass die Preise bei Stage extrem hoch sind. Da bezahlst du ja 150 Euro pro Person. Hm. Gut, dann kann ich eher empfehlen, mal in die musikalische Komödie in Leipzig zu gehen. Die ist nämlich echt gut und deutlich, deutlich günstiger.
Ah, okay.
Also das ist wirklich ein Ort, wo ich sehr gerne hingehe. Merkt euch das mal, also, Leute.
Wo ich ganz gern mal hingehe, auch so für kleinere Sachen, auch ein, zweimal im Jahr muss ich auf jeden Fall Rocky Horror Show gucken. Das ist mein absolutes Lieblingsmusical mit geiler Musik. Und ist auch von mittelmäßigen Ensembles jetzt nicht so zu zerstören, weil die Musik halt einfach gut ist. In der Alten Oper in Erfurt, da bin ich auch immer mal.
Da war ich noch nie.
Solche Veranstaltungen sind, okay. Was ich, womit ich jetzt nicht gesagt habe, dass dort mittelmäßige Ensembles am Start sind, um Gottes Willen. Aber ich sag nur, ich habe Rocky Horror Show auch schon von relativ untalentierten Musical-Tänzern, Schauspielern, Sängerinnen gesehen, aber ging dann trotzdem immer noch. Da schaue ich mir demnächst das Heinz Erhardt Musical an. Mhm. Also hoffe ich, dass ich mir das angucke. Ich habe meiner Frau zwei Karten geschickt, mal sehen, wen sie mitnimmt. Aber ich trage mich mit der Hoffnung, dabei zu sein. Naja, gut. Oh, vielleicht kriege ich ja auch eine Karte und sie gibt die andere noch jemand anderem. Mal sehen. Aber auf jeden Fall. Aber,
weil du Heinz Erhardt-Fan bist oder weil oder generell
ja, also, das ist so ist, oder? So eine Gemeinsamkeit von uns, Heinz Erhardt, fanden wir eigentlich immer ganz amüsant. Das ist so dieser aus der guten alten Zeit der BRD.
Na, aus der Zeit, wo man einfach kurz mal vergessen wollte, was 10, 15 Jahre vorher passiert ist. Ne?
Genau, genau. Ja, auch wenig politisch ja. Und so weiter. Und
was ja im Endeffekt.
Heinz Erhardt genau der Richtige.
Was ja auch im Endeffekt langfristig den deutschen Film zerstört hat. Also mal abgesehen davon, dass alle Kreativschaffenden im Dritten Reich aus diesem Land vergrault worden sind. Aber das war halt auch diese Heimatfilm-Epoche. Da ist halt nicht mehr viel übrig geblieben. Da hat man gemerkt, was dann funktioniert. Ne? Wer war da noch so groß? Freddie Quinn oder so?
Freddie Quinn, natürlich, klar, Junge, kommt bald wieder. Aber jetzt rein ganz objektiv betrachtet, echt ein cooler, also ein guter Sänger.
Ja, also das war jetzt, also das wurde ja erst scheiße, finde ich. Also die Zeit, das geht ja alles irgendwie filmisch noch, aber wo man dann gemerkt hat, wie beispielsweise Comedians so ziehen. Als Einzelfänomen und dann um diese Persönlichkeiten dann Filmkosmos gebaut wurde und das hat es irgendwie langfristig
den ja, also da gab es wirklich keine Ahnung, diese ganzen Klamotten mit Peter Alexander oder so, wo da Peter Alexander als Frau verkleidet irgendwelche turbulenten heimatanrührigen Komödien, das ist wirklich, Alter, nee. Also da weiß ich gar nicht, ob das heutzutage noch so versendet wird, sowas. Ey,
davon habe ich ja noch nie gehört, ehrlicherweise.
Nee.
Warte mal.
Da musste mal die Filme von Peter Alexander, das waren wirklich damals Blockbuster.
Blockbuster. Ich habe noch nie von diesem Mann gehört.
Nein, das ist eigentlich, da stand auch auf meiner Longlist für einen Kundenservice, weil der auch unter anderem Namen geboren ist. Da hätte man auch einen schönen Twist reinmachen können.
Da hättest du mich aber nicht überraschen können.
Wollte ich gerade sagen. ernsthaft, du hast nie von Peter Alexander gehört? Das ist eine der Säulen der bundesdeutschen Abendunterhaltung. Also einer, also wirklich, also in einer Reihe mit Wim Tölke und
wem?
Alter, nee, echt jetzt? Du kennst Wim Tölke nicht?
Never heard of her.
Also wirklich, Rudi Carrell, Wim Tölke, Peter Alexander, Peter Frankenfeld war etwas eher, das war ja wirklich ein Pionier. Im Ernst jetzt? Also, Naja, also du, wie gesagt, dein Kaliber...
Entsetzen, du kannst dein Entsetzen nur ganz schwer unter Kontrolle halten, ich sehe das schon.
Ja, nee, das ist wieder so ein 10, 15 Jahre Gap zwischen uns. Mhm. Ne? Das merkt man an allen Stellen.
An allen Stellen.
besonders wenn es um Abendunterhaltung geht. Nee, also wirklich, also Peter Alexander, das muss man, also den muss man kennen. Das ist wirklich gar nicht so lange her, dass der gestorben ist. Weiß ich nicht. Mal googeln oder vielleicht.
Ja, aber weißt du, dieses Unverständnis über diese Altersunterschiede finde ich immer so putzig, ne? Der Lebensgefährte meiner Oma beispielsweise, der geht immer davon aus, dass ich mich intensiv mit Gogol auseinandergesetzt haben müsste.
Gogol, wieso das?
Ja, weil das sein Lieblingsautor ist. So, und deswegen muss natürlich jeder andere ganz genau Bescheid wissen über alles. So, denken wir, okay. Helmut, du bist 85. Wie?
Nee, also, ja, nee, da wüsste ich, nee, also, Gogol, nee, so ein paar Stichworte fallen einem dazu ein, aber jetzt, ich wüsste jetzt nicht, also, vielleicht, was ich mal in der Schule gehabt habe oder so dazu, aber ich habe mich jetzt...
Ja, du könntest den wenigstens noch in der Schule gehabt haben.
Anführungsstrichen privat habe ich mich noch nicht mit dem beschäftigt. Nee.
Peinlich, Mike, peinlich.
Peinlich sowas, ja.
Trotz der Ostsozialisation.
Waren Russe, ne? Oder zumindest haben wir das immer unter Sowjets verbucht. Da weiß man ja heutzutage auch nicht, aus welcher Republik das da war. Aber ich sag mal, mit russischen Literaturkenntnissen punktest du jetzt auch nicht unbedingt, ne? Gerade im Moment. Es ist halt immer schwierig, je nachdem.
Naja, an der Kultur ändert es ja nichts.
Nee, natürlich
also,
nicht.
Also ich sag mal, alles nach, weiß ich nicht, 45 kann man vielleicht ein bisschen mit einer hochgezogenen Augenbraue lesen, aber...
Ja, ich find's immer interessant, also wenn ich hier so in unseren ostdeutschen, kleinstädtischen, dörflichen Mikrokosmen reinspüre und reinhöre... wie viele Russland-Freunde da jetzt unterwegs sind, von denen ich mich 100% dran erinnern kann, wie die immer über die Russen in der DDR rumgekotzt haben. Hm. Ne? Und jetzt ist es für die größte freiheitliche Nation der Welt. Das ist schon immer ein interessanter Drift so der Befindlichkeiten.
Nee, es ist vor allen Dingen so dumm. Es ist so, also ich das ist ja so eine, eben weil ich das ja auch weiß, was... Hm. Der Russe war für Leute hier, ne? Dass das ja auch immer sehr abwertend gemeint war in den letzten zwei Jahrzehnten, die ich so miterlebt habe. Und jetzt, wo die Lebenssituation in Russland ja noch viel beschissener ist als vor 10 Jahren oder so, jetzt das als das Große oder das Bessere darzustellen, das ist schon absurd.
Ja.
Nur weil man den Ami noch mehr hasst, weil der Ami für den Westen steht. Bäh. Mhm. Das ist so dumm, Mike. Das.
Ja, es ist halt einfach. Ne? Also so kann man Aufmerksamkeit in Gesprächen erlangen. So eine gewisse Provokation liegt da drin. Oder meinst du, viele der Leute, die solche Meinungen vertreten und rausposaunen, haben sich da wirklich dezidiert mit der Sach- und Faktenlage auseinandergesetzt?
Also wer Russland mit Freiheit gleichsetzt, hat so ziemlich jedes Jahr der Weltgeschichte nicht verstanden.
Ja, also, natürlich. Jedes Jahr der Weltgeschichte, also, das gefällt mir. Noch nicht mal die Mammuts dort sind frei, selbst die sind im Eis eingefroren.
Wobei,
ne?
So langsam. Und das Methan wird auch frei.
Ja, die Nordostpassage auch. Ne?
Die
Nordostpassage wird auch frei. Das stimmt. Hoffen wir mal, dass die Deckel von den Raketensilos zubleiben. Dass da nicht was freigelassen wird.
Tja, nicht.
Ja gut, das sind natürlich Freiheitsaspekte, die hat man jetzt nicht sofort erst auf dem Schirm. Ne?
Das sind ja aber Freiheitsaspekte, die auch wiederum nicht positiv sind.
Nee, nicht wirklich. Ja, das ist schon so. Aber wie gesagt, also dieses Rumgekotze über, da hat ja keiner Sowjets gesagt, das waren ja immer die Russen in der DDR. Dieses Rumgekotze über die Russen zu DDR-Zeiten, also das habe ich wirklich als allgegenwärtig in Erinnerung. Also das war ja wirklich Volksmeinung.
Naja, es wäre ja auch verwunderlich, wenn dem nicht so wäre. Die Frage ist noch, wieso hat man vergessen, dass das die Besatzungsmacht war und dass man selbst Marionette war? Also wie kann man das vergessen innerhalb von 30 Jahren?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich kann mich erinnern, meine Generation, also ich habe das gar nicht so empfunden. Ich habe mich da immer über die Erwachsenen so ein bisschen gewundert, weil ich hatte Brieffreunde, ich hatte Fußballkumpels, irgendwelche Offizierskinder, die da im Fußballverein in Weimar mitgespielt haben und so. Einer bei uns war auch mitten in der Kreis- oder Bezirksauswahl, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war so schon lustig und waren eigentlich so ganz normale Kontakte, ne? Aber für die Anführungsstrichen Erwachsenen, so die Eltern- und Großelterngeneration von uns, da war das immer der Russe, der hier irgendwie die Ansagen macht, ne?
Ja.
Und der die Bahnschienen rausgeschweißt hat und so ganz viele Leute, die damals auch Ärger deswegen bekommen haben oder irgendwie so, die rennen jetzt mit dem Putin-Anstecker durch die Gegend.
Ne? Ja. Wo wir gerade von kulturellen Highlights gesprochen haben, wirst du dir eigentlich das nächste kulturelle Highlight am Wochenende geben? Was heißt nicht am Wochenende, es ist am Donnerstag.
Am Donnerstag, was ist da? Abend?
Das ist die große und wichtige politische Debatte zwischen Vogt und...
Ach, das Töcke. Ist diesen Donnerstag. Ja. Na gut, das werde ich mir auf jeden Fall geben. Ja, klar. Ich war jetzt terminlich diese Woche ein bisschen anders fixiert, weil ich nämlich versucht habe, online einen Schwimmkurs für ein Kind klar zu machen. Oh. Aber wie soll ich sagen? Also wenn man jetzt nicht gerade um zurück zum Thema zu kommen, ein russischer Elite-Hacker ist oder so, kommt man da scheinbar nicht ran. Also das ist wirklich auch so ein Symptom unserer endkapitalistischen Gesellschaft, dass man bestimmte Dienstleistungen, die so, na so sag ich mal, in fast ein bisschen eher ins Soziale gehen oder so, die sich nicht wirklich kommerzialisieren lassen, dass man da wirklich nur noch mit Beziehungen rankommt. Ne? Also da wird ein Online-Kurs freigeschaltet zum Beispiel, bei dem es 5 Plätze buchbar gibt für eine Schwimmschule in einer Schwimmhalle in Erfurt.
Mhm.
Und wenn du die Schwimmkurse dort siehst, da ist in so einem Schwimmkurs da bestimmt 15 bis 20 Kinder. Ne? Da fragt man sich, wie werden die anderen 15 Plätze in diesem Kurs vergeben?
Vielleicht gibt es ja eine Warteliste von den anderen Kursen, die schon...
Nee, da gibt es keine Warteliste. Das sind alles so, weiß ich nicht, da wird dann so die Enkelin von der Bademeisterin und hier von der Putzfrau oder vom Putzmann, die Cousine oder das Patenkind dann noch dabei sein. Ich weiß ja, wie solche Plätze vergeben werden und ich werde demnächst auch solche Beziehungen spielen lassen müssen, um dann an so einen Platz ranzukommen. Also das regt mich schon so ein bisschen auf oder das entspricht nicht so deiner Lebenswirklichkeit jetzt, klar, aber ich habe im Bekanntenkreis zum Beispiel neulich wieder den Fall gehabt, du musst mal versuchen, heutzutage ohne persönliche Beziehung an eine Hebamme zu kommen. Wenn du eine Hebamme buchen möchtest, auch ein völliges Ding der Unmöglichkeit, weil das so ein unkommerzielles Geschäftsfeld ist, auch in der Medizin, aber wo überhaupt nichts reingepusht wird.
Dadurch wird es halt wieder kommerziell, indem einfach dann klar wird, Mike Weichert will gerne mehr Geld ausgeben, na? So.
Das ist noch nicht mal eine Geldfrage, ne? Also es wird sich immer weiter so runter reduzieren. Demnächst wirst du wahrscheinlich noch Beziehungen haben müssen, um in der öffentlichen Bibliothek noch ein Buch ausleihen zu können oder sowas. Also das sind so Sachen der, in Anführungsstrichen, Daseinsfürsorge, wo immer weniger Zugriff der Allgemeinheit drauf herrscht, auf besonders in Sachen Dienstleistungen oder so. Ne? Das ist wirklich, das ist auch eine Entwicklung, die Leute echt unentspannt macht. Ne? Die, wo wirklich Meckerei und Frustration ganz langsam ins Volk kriechen, auch durch solche Sachen. Ne?
Ich finde das erstaunlich, dass das öffentliche Interesse scheinbar nicht stark genug ist, um zu verhindern, dass es sich so entwickelt. Weil man könnte ja irgendwo als Gesellschaft sagen, stopp.
Hm.
wir müssen ja mal irgendwie was ändern daran, dass wir so ein Slow Decline haben, beispielsweise ja, was jetzt Hebammen am Stellen angeht, ne, in Krankenhäusern, dass wir eine so turbokapitalistische Krankenhandhabung haben, sage ich mal, dass, sei mal, Nuklearmedizin findest du überall richtig gut, gibt richtig Kohle. Aber quasi solche Dinge, die einfach nicht so schön abrechenbar sind, dann eben sukzessive immer weiter gestrichen werden.
Ja, also manchmal ist es ja in manchen Gegenden schon eine Kunst, einen Physiotherapie-Termin zu bekommen, ne? Oder mal mehr als 6 Massagen von einem Arzt aufgeschrieben zu bekommen, ne? Dass man auch über 1,5 oder 2 Wochen hinaus vielleicht für seine Beschwerden irgendwie Linderung erfährt oder Besserung. Das ist völlig verquer, aber das sind natürlich alles Interessengruppen, die keinen großen Zugriff auf die Öffentlichkeit haben, ne? Oder Förderschulpädagogik, wie da Mittel von Kommunen und so weiter zurückgefahren werden. Das sind ja oft Eltern, die selber mal Förderbedarf hatten und so weiter, ne? Die jetzt nicht über ein großes intellektuelles und zugriffsmächtiges Netzwerk verfügen und die da auf den Busch trommeln können oder irgendwie, sondern die dann Sachen einfach als gegeben hinnehmen müssen, weil sie gar keinen Ansatzpunkt haben, um Rabatz zu machen, ne? Das sind Leute, die haben noch nie in ihrem Leben was von einer Petition gehört oder junge Eltern, die sich jetzt gerade darauf vorbereiten, eine Familie zu gründen und so weiter, die sind nicht in der Lebensphase, in der sie wirklich Lobbypolitik für Hebammenförderung machen oder irgend so ein Zeug, ne? Sondern das ist einmal eine Phase in deinem Leben, da willst du so, oder mehr, ein paar Mal vielleicht in deinem Leben, da willst du so gut wie möglich durchschlüpfen und danach hat sich das für dich auch erledigt.
Genau, weil es halt
musst dich anderen Problemen widmen.
Ein singulärer Anknüpfungspunkt.
Ja, ja.
Es ist nicht so wie ein Autothema.
Ja? Genau,
wo du
das
dich
ist kein
Tag
Autozulieferer.
Und dich ärgerst. Immer wenn das, ja. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier zuziehen. Das ballert mir derartig, die Sonne ballert mir derartig ins Gesicht.
Aber es hat was, dieser Lichtschein. Wusstest du, dass in einem Gerichtssaal der Angeklagte immer gegenüber des Fensters sitzt?
Damit er die Freiheit nochmal sehen darf?
Nee, damit ihm das Licht der Wahrheit ins Gesicht scheine. Das ist eine alte Tradition in Strafrechtsgerichtssälen. Also ich habe auch schon Gerichtssäle gesehen ohne Fenster, besonders Hochsicherheitssachen. Aber generell sitzt der Angeklagte immer gegenüber des Fensters. Ja. Musst du mal drauf achten bei deiner nächsten Ordnungswidrigkeitssache wegen zu schnell fahren.
Du, ich habe nicht mal einen Punkt.
Krass.
Ich bin
Respekt.
Ich bin da sehr gesittet unterwegs.
Mhm. Ja, ich bin schon ganz schöner Marienkäfer.
Du?
Ja.
Echt?
Ja, der wird halt, nee, aber ich glaube, so 1-2 Pünktchen habe ich schon, ja.
Das ist aber eine süße Umschreibung. Ganz schöner Marienkäfer, das ist süßes.
Naja, wenn du dann wie ein, was hat denn ein deutscher Marienkäfer, also nicht diese asiatischen Eingewanderten. 7 Punkte hat der, ne?
Im Kindergarten 7. Wusste ich das mal, Mike, das... Das ist so
speziell. Das müssen wir jetzt mal googeln. Es gibt 7 Punkt Marienkäfer. Oh Gott, meine Biologenkollegen im Ministerium, die lachen mich jetzt gleich wieder aus. Wie heißt denn das bei euch in der Gegend? Auch Mutschekiebchen, oder?
2 bis 24 Punkte.
Mhm.
Das war nämlich das Ding. Wir haben uns das nämlich im Kindergarten immer angeguckt, wie viele Punkte die Marienkäfer hatten. Und die hatten immer ganz unterschiedliche Punkte.
Ach so, da waren die 7er dann diese Glücksmarienkäfer, die dann besonders wertvoll sind, ja. Es gibt sie mit 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14. Also es gibt keine mit 3, 6, 12, 15, 20 und 21 Punkten. Und 23 Punkten auch nicht. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe mal im Ferienlager an der Ostsee eine Marienkäferplage mitgemacht.
Das kann man denen aber nicht richtig ernst übel nehmen, ne?
Ja, na, es nervt dann schon, ne? Weil so ein bisschen gelb irgendwie pissen oder so tun die ja auch. Oder irgendwie so ein gelbes Sekret manchmal, das nervt. Und die können auch ein kleines bisschen zwicken, wenn sie wollen. Aber so richtig übel nehmen kann man sie nicht.
Irgendwie,
nehmen.
Ne? Also hier bei uns gibt es auch relativ viele Marienkäfer. Die kommen dann auch immer im Herbst dann ins Haus rein, weil es da warm ist. Und dann sind es doch einige, aber irgendwie, Mensch, der Podcast hat eine ganz harmlose Wendung genommen.
Ja, aus unserem Weihnachtsbaum, als ich den aufgestellt hatte letztes Jahr, da kamen ganz viele Marienkäfer rausgekrochen. Ich weiß nicht, ob man die da beim Winterschlaf gestört hat oder irgendwie. Habe ich echt ein schlechtes Gewissen gehabt.
Ich weiß nicht, ob die Winterschlaf machen, Mike. Ich glaube, die sterben einfach.
Also, die haben noch gelebt. Also gut, war 2 Tage vor Winteranfang, glaube ich, als wir den Baum aufgestellt haben. Vielleicht wären sie nächsten Tag sowieso gestorben, natürlich. Das kann natürlich sein.
Naja,
wie
klar,
alt wird so ein Marienkäfer? Wie alt wird denn so ein Marienkäfer?
Tja, das wollen wir mal
rausfinden. Was schätzt denn du?
Na, ich hätte jetzt gesagt, das ist 1 Jahr und dann war's das.
Ich sag 2 Jahre.
Dann müssen wir das jetzt rausfinden.
Die Schätzfrage der Woche. Ah, naja.
Weißt du es schon?
Ja.
Und?
Marienkäfer können im Extremfall bis zu 3 Jahre alt werden. Die normale Lebensspanne beträgt aber nur 1 bis 3 Monate.
Oh.
Also da würde ich sagen, einigen uns auf ein Unentschieden.
Ja, ich denke auch. Das ist ja wild. Also von 1 Monat bis 3 Jahre ist schon krass.
Der ja, das betrifft sicherlich die Männchen, je nachdem, wie sie genervt werden von Weibchen.
Wow.
Wow,
ist es im Tierreich nicht meistens so, dass die Männchen zuerst draufgehen? Notfalls von den Weibchen gefressen.
Ja, das kommt oft vor bei Spinnen und Insekten.
Ja, meistens sind die Weibchen noch größer und.
Ne? Reverser Geschlechtsdimorphismus heißt das.
Immer dieser Klugscheißer, ist ja unglaublich.
Wenn die Weibchen größer sind als die Männchen.
Ja, das aus der menschlichen Perspektive betrachtet, für die könnte das beim Menschen reverser
Geschlechtsdimorphismus sein. Also, das stimmt. In wissenschaftlichen Lehrbüchern in der Insektenwelt zum Beispiel wird das bestimmt. Ja, da bin ich mir relativ sicher. Das kann sein. Was ich neulich gelesen hatte, weißt du, wie alt eine Weinbergschnecke werden kann?
Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube trotzdem nicht älter als 1 Jahr. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist einfach, ich wüsste nicht, wie die Kälte überwinden sollen.
Also ich kann mich daran erinnern, wir haben als Kinder öfter mal so Weinbergschnecken angemalt und die hat man dann über mehrere Jahre auch gesehen.
Ach ja, lebende angemalt und dann sind die
Weinbergschnecken. Ja, genau, so das Häuschen, so Nagellack drauf gemacht irgendwie oder ein Herz drauf gemalt oder so. Die hat man dann über mehrere Jahre gesehen. Ja, und das hat mich nämlich neulich auch beschäftigt. Und dann hatte ich auch mal einen Biologen gefragt und der hat gesagt, also es gibt Exemplare im Labor in der Gefangenschaft, die sind über 20 Jahre alt geworden.
Was?
Also das kommt nicht in der freien Wildbahn vor, aber die werden unter Laborbedingungen, können die 20 Jahre alt werden. Das ist krass, oder?
Was macht eine Schnecke im Winter?
Ich habe keine Ahnung. Also haben die da nicht immer so eine,
Membran
pergamentmäßig Membranform Eingang, Haustür zu und Arschlecken irgendwie, so was wir auch im Winter machen.
Ich dachte immer, das machen sie, wenn sie sterben oder so.
Machen die Lernhäuser, die du findest, da ist es dann einfach rausgerottet sozusagen.
Ja. Oder also als kleines Kind dachte ich immer, Weinbergschnecken entwickeln sich zu Nacktschnecken irgendwann. Werfen dann ihre Häuschen ab.
Mein Biolehrer hat immer gesagt, die Nacktschnecken, das sind die Männchen, die haben das Haus in der Scheidung verloren. Weiß ich nicht, ob da so ein bisschen Lebensfrust mit raussprach, aber ja gut, ich glaube jetzt bei den Betrachtungen, also entweder haben die Biologen unter unseren Hörern jetzt gerade einen Lachkrampf oder sind mit der Machete auf dem Weg zu uns, eins von beiden.
Aber man merkt auf jeden Fall, dass du Vater bist bei den Fragen, die du dir hier stellst.
Ja, also ich kriege ganz oft Fragen gestellt, wo ich denke, also neulich ging es um Jesus Auferstehung oder so. Ist der Jesus tot? Der war tot. Manche.
Das haben wir doch geklärt im Podcast letztes Mal.
Ja, natürlich, aber trotzdem kam zu Ostern wieder die Frage auf und jetzt auch danach, als wir, ich war nämlich, mein Vater hatte Geburtstag und da waren wir auf dem Friedhof und da waren die Kreuze, ne? Und da fragte der Kleine halt, was diese Kreuze bedeuten und da habe ich gesagt, na ja, das ist das, an dem Jesus gestorben ist. Ist der gestorben? Ist der tot? War der tot? Ja, der war tot. aber da ist jetzt nicht mehr tot und da glauben manche Leute dran und so. Und das war relativ schwer zu erklären, sowas für Kinder. Ne? Daran merkt man, ob eine Story gut ist oder nicht. Ne? Also, wenn es dem Kind nicht sofort einleuchtet, dann gibt es Schwächen in der Storyline.
Erklär's mir, als wäre ich 5, ne? Genau, das ist schon.
Ja. Das ist schon, also ich verstehe ganz viele Zusammenhänge auch echt neu. Ne? Also gerade so in der Tierwelt und so weiter, Sachen, die man da lernen kann, das ist mit Kindern schon total interessant. Hat man öfter mal Aha-Erlebnisse.
Wie wenig man sich selber auch noch Fragen stellt über Dinge in der Welt, die einen umgibt, ne?
Ja, also man nimmt die ja als gegeben hin. Mhm. Weiß ich nicht, was heutzutage ein Handy macht oder ein Feuerzeug oder ein Wasseraufsprudler oder so. Das sind ja Vorgänge, da werden in verschiedenen Jahrhunderten die Leute hätten geschrien und wären mit erhobenen Händen weggerannt.
Und dann hätten sie ihre Mistgabeln geholt und wären wiedergekommen.
Genau. Ne, also das ist ja alles nicht selbstverständlich. Wir nehmen ganz viele Sachen als selbstverständlich hin, von denen wir auch keine Ahnung haben, wie sie funktionieren. Ne? Also, oder was habe ich denn neulich mal gelesen? Da ging es um Novalgin. Da gibt es teilweise Schmerzmittel, da weiß man selber noch nicht, warum die Schmerzen beseitigen. Der Mechanismus, der ist noch gar nicht richtig verstanden. Man weiß nur, es funktioniert. Und hat Vermutungen, aber so richtig, und das kommt in der Medizin, Biologie, Biochemie relativ häufig vor.
Also einfach auf Try-and-Error-Basis versucht.
Ja, genau, ja. Und try, succeed und dann, was machen wir jetzt immer so? Ne? Das ist, vorgestern diese Sonnenfinsternis in USA, ne? Ja, auch ein total archaisches Ereignis irgendwie. Also ich bin mir sicher, inklusive mir und dir, wenn du jetzt mal in mehr als ein, zwei Sätzen erklären solltest, was bei einer Mondfinsternis eine Sonnenfinsternis unterscheidet und was da genau passiert und so weiter, wenn man das einem Kind erklären soll, da kommt man schon auch ein bisschen ins Schwummern, ne? Und ich fand auch total interessant, dass da wegen des Ereignisses, damit das alle mitbekommen können, in USA teilweise in den Landstrichen, in denen man das sehen konnte, die Schule abgesagt wurde und Leute frei bekommen haben auf Arbeit und so weiter. Ne? Also wirklich wie früher, ergötzt euch, schaut es euch an.
Es gab einen Antrag von Häftlingen, die auch darauf plädiert haben, schon wieder ein Krankenwagen, ist das ja der Wahnsinn. Schon wieder eine Bombe hochgegangen oder was? Nee, die tatsächlich auch, also ein Gefängnistrakt hat den Freigang verboten, weil, keine Ahnung, vielleicht hatten die Angst, dass die in der Zeit fliehen oder was, keine Ahnung.
Ja, na, das ist ja also eine typische Konstellation für irgendeinen Coup. Ne?
Für einen Comicfilm vielleicht, ja.
Da was zu landen, wenn alle nach oben schauen. Na, bei Star Wars ist das ja auch so. Da sind die doch auch auf dieser einen Außenstelle da, wo da diese Sternkonstellation oder dieses Ereignis da irgendwie stattfindet. Irgend so ein Sterneregen oder irgend so ein Nebel fahren die da durch. Und da wird auch dort für die ganze Garnison die Lohnzahlung geklaut von den Rebellen. Ja, das ist ein Klassiker, ne? Also ich glaube, in Gefängnissen und sowas ist bei sowas herrscht da schon. Eine Mondfinsternis zum Beispiel ist ja, die kommt ja viel, viel öfter vor, ne? Aber so eine totale Sonnenfinsternis. Hast du schon mal eine gesehen?
Ich glaube schon, als kleines Kind.
Als kleines Kind, ja, da müsste, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht so vor 20 Jahren oder 20, 25 Jahren.
Um 2000 rum muss das gewesen sein.
Ja, also. Genau. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das ist schon aber echt krass, ne, wenn da auf einmal so ein schwarzes Loch am Himmel ist. Das fand ich schon krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so...
Ich wollte gerade sagen, hat sich bei mir nicht so richtig eingebrannt, aber Gott sei Dank hat sich das bei mir nicht so eingebrannt.
Ja, das ist ja dann, wenn du dir da dein eines Auge auch noch irgendwie verletzt, ist ja nicht ganz trivial, ne, das glaube ich.
Meine Freundin hat mir erzählt, es war damals wohl so, dass es schon vor TikTok und solchen Plattformen dass sich das bei Leuten rum, also dass sich bei Leuten halt Schwachsinn rumspricht und die dann halt einfach diesen Schwachsinn ausprobieren und dann
Snachsinn das gab's haben. Schon vor TikTok.
Das gab's schon vor TikTok. Das ist, man muss sich das manchmal vor Augen halten, wie sich die Leute damals solche CDs vor die Augen gehalten haben, um durch die CD, durch den Ring in der Mitte durchzugucken, weil irgendwer behauptet hat, dass das wohl sicher sei.
Fuck. Mhm. Ja, also ich konnte mir als Schüler immer nicht vorstellen, nicht physikalische Experiment, aber dieses Phänomen, dass wenn du aus einem ganz, ganz tiefen Brunnen in den Himmel gucken würdest bei Tageslicht und nicht von dem Sonnenlicht dadurch gestört wärst durch das Einfallen ringsrum, dass du dabei helllichten Tag den Sternenhimmel sehen könntest.
Echt?
Also ich habe es noch nicht probiert, bin noch nicht in irgendeinen Brunnen gesprungen, aber das hat mir mal, wenn ich mich richtig erinnere, mein Astronomielehrer so erklärt. Ja.
Wo ich so drüber nachdenke, ja, spannend. Ja.
Guck mal, ja, du kannst dich ja mal auf deinen Kundenservice vorbereiten und ich google das nochmal ganz kurz. Nein, das ist... Das stimmt nicht mit dem Sternenhimmel.
Ach was?
Nee.
Fake News. Siehste?
Fake News. Krass. Siehst du mal, sowas hat man von seinen Lehrern erzählt bekommen früher.
Tja, damals konnten die Schüler halt krass. Nicht nebenbei googeln, um den Wahrheitsgehalt der Aussagen der Lehrer zu überprüfen.
Das ist, glaube ich, für Lehrer auch echt, aber das war echt ein cooler Lehrer. Also ich glaube, hätte der das besser gewusst, dann hätte er es uns auch nicht erzählt. Das war nicht zum Wichtigmachen oder so.
Naja, gut, manchmal.
Ein tiefer Schacht ist das Letzte, was man betreten sollte, um einen Sternenhimmel betrachten zu wollen. Klingt eigentlich logisch, ja. Ne? Klingt eigentlich logisch. Siehste Mythbusters. Bam.
Ja, also, weißt du, manchmal erzählen Lehrer solche Geschichten ja grundsätzlich auch gerne mal, um ihre Schüler zu veräppeln.
Ja,
also,
ja,
es, ne, manchmal erlauben sich Lehrer ja auch mal ein kleines Späßchen.
Und Späßchen.
Mit ihren Schützlingen. Soll ja vorkommen, habe ich gehört.
ja, gut.
Im Lehrerzimmer
haben die Schützlinge geht's das aber auch verdient. Ne?
Im Lehrerzimmer geht's auf jeden Fall ähnlich zu wie auf dem Schulhof.
Na gut, du kennst da ja beide Seiten.
Ja, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. man muss dem Schulhof auch mal entfliehen können.
Ja, auf jeden Fall.
Sag mal, Mike, gab's denn sonst was dich erreicht hat in deinem Urlaub? Oder bist du da ganz unbescholten jetzt unterwegs gewesen?
Ja, da habe ich mich relativ ferngehalten. Was lustig ist, auf der Rückfahrt habe ich auf der Autobahn, da hat mich unser Manager Benny überholt mit dem Auto. Es war wirklich so, Handy klingelt, ey, guck mal nach rechts. das war kurios, weil der auch da in der Nähe irgendwo im Urlaub war. So ist es manchmal.
Okay, gut. Wenn du sonst nichts mehr hast, dann gehen wir mal zum Kunden.
Nee, also ich habe im Urlaub wirklich, also das war schön, da mal newsmäßig so halbwegs isoliert zu sein. Da war nicht wirklich was los. Und jetzt sitze ich halt bei Ali im Studio, lass mich beim Gitarre spielen quälen und da guckt man jetzt auch nicht Spiegel Online den ganzen Tag an oder so.
Okay, dann ist das heute nochmal Eskapismus der Podcast.
Ja. Du bist mein einziges Fenster zur Außenwelt in der Woche noch, weißt du?
Das ist Drecksch, ja. Wollen wir mal wieder ein Themenpodcast machen eigentlich? Jetzt mal ganz kurz gefragt, bevor wir jetzt hier...
Das kommt auf das Thema an.
Ja, lass uns doch mal wieder irgendwie so ein Thema überlegen und dann einen Spezialpodcast machen. Wie wir damals beispielsweise einen Podcast über Verschwörungsmythen gehabt haben und dann hatten wir mal einen Podcast über was war das, alte Berufe, die es nicht mehr gibt?
Hatten wir mal.
Ich glaube, wir hatten so mal eins, wir hatten es mal ausprobiert. Das kam eigentlich gar nicht schlecht an und es hat Spaß gemacht. Können wir mal wieder einen machen, finde ich.
Okay, ja, zu welchem Thema denn? Hast du noch kein Thema?
Ich würde sagen, wir fragen einfach mal unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist jetzt schließlich ein Podcast zum Mitmachen hier.
Dann stell mal die Frage und ich bin da sehr gespannt.
Genau, wir stellen jetzt mal die Frage, welche Spezialfolge können wir uns thematisch mal nähern. Nicht nähren. Oh, Mike, es ist so warm in diesem Raum schon jetzt. Ich zerfließe. Es ist...
Oh je.
Es ist
mir richtig leise. Ich habe es hier wirklich schön kühl. Also
dieser
kann mich überhaupt nicht beschweren. Das ist im Sommer auch wirklich immer so.
Dieser vermaledeite Klimawandel. Ich meine, überleg dir mal, es ist der 9.4. und wir hatten schon 30 Grad.
Ja, also Klimawandel macht dir zu schaffen, wenn du ein Baum bist. Dir macht das Wetter zu schaffen. Nicht der Klimawandel.
Aktuell ist die Trockenheitssituation nicht mehr so akut wie noch letztes Jahr. Das muss man auch sagen.
Weil die Speicher ganz gut gefüllt sind.
Also extreme Trockenheit ist gerade überwunden. Dadurch waren die letzten Monate waren da niederschlagsreich genug tatsächlich. Ja, so. Nur um das mal klarzustellen, ne? Diese Plattitüden hier. So, Playboy, Quartalssäufer, Motorradfreak. So wird die Person, der wir uns heute nähern, im Spiegel beschrieben.
Playboy, Quartalssäufer, Motorradfreak. Also,
Wir beschäftigen uns heute mal mit einer richtigen Spionagegeschichte.
Oh, okay.
Beziehungsweise wir beschäftigen uns mit einer Person, die mehrere Spionagegeschichten, also in den aufrüttelndsten Kapiteln der Weltgeschichte des letzten Jahrhunderts mitgemacht hat. Und zwar mit einem Spion, der so wenig geheim agiert hat, dass sogar Zitate von ihm bekannt sind, wie dieses hier. Wenn irgendjemand Hitler vernichtet, dann bin ich das. Richard Sorge.
Oh, Richard Sorge, ja.
Mike, kennst du Richard Sorge?
Den Namen, ja, habe ich schon gehört, ja. Ja.
Weißt du was über Richard Sorge?
Nicht allzu viel. Nee, war das nicht ein Doppelagent oder sowas?
Nee, aber das ist ja gut, weil dann wirst du ihn jetzt kennenlernen. Also mir hat der Name vorher nichts gesagt, deswegen habe ich mich jetzt so unbedarft auf diese Geschichte eingelassen und bin dann in einen Kaninchenbau gefallen.
Na, erzähl mal, also genau. Manchmal kleckert ja immer aus dem Hinterkopf noch so ein bisschen was.
Also wir reisen jetzt ins Jahr 1895 nach Sabunci, das ist ein Vorort von Baku. Und da ist Richard Sorge geboren worden. Das ist Sohn eines deutschen Erdölingenieurs namens Wilhelm Sorge. Die Mutter ist Russin, Nina Kobaljeva. Er hat insgesamt 8 Geschwister und die sind aber nicht die ganze Zeit außerhalb Deutschlands. Das ist quasi so eine Art Auftrag, weil da die Erdölfelder erschlossen werden. Sie ziehen 1898 wieder aus Aserbaidschan zurück nach Berlin. 1901 kommt er dann an die Oberrealschule Lichterfelde. Bis dahin eigentlich alles soweit so normal. Interessant ist aber beispielsweise, dass sein Großonkel Friedrich Adolf Sorge zu der Zeit eine interessante politische Figur ist. Der war nämlich ein Weggefährte oder eher ein enger Brieffreund von Karl Marx und einer der Mitbegründer der ersten Internationalen.
Ach, okay. Ich glaube, über den bin ich mal irgendwie mal im Rahmen meiner Doktorarbeit gestoßen, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann sein, dass ich da mal was gelesen habe. Ist egal.
Auf jeden Fall finde ich das da immer interessant, in diesem Zusammenhang zu sehen, wie so Familienschicksale sich über Generationen auch mit der Geschichte verweben. Jugend ist jetzt nicht weiter von Belang, beziehungsweise nicht von Belang, bis dann der Erste Weltkrieg ausbricht. Wo er sich dann direkt 1914 als Kriegsfreiwilliger dann auch meldet, also mit Begeisterung in den Krieg zieht.
Okay, er war ja nicht der Einzige.
Und 1915 dann an der Westfront landet. So. Und da haben wir natürlich alle die Bilder vor Augen. In der zweiten Flandernschlacht ist er dann verwundet worden. Zum historischen Kontext. Die zweite Flandernschlacht ist dann das erste Mal, wo Deutschland dann Giftgas einsetzt, also Chlorgas, um genau zu sein.
Ja.
Also schreckliche Szenen, denen man da ausgesetzt ist. Er wird dann erstmal ins Lazarett nach Berlin verfrachtet, wo er sich dann auskurieren durfte, aber dann von dort aus dann direkt an die Ostfront verlegt wurde, wo er dann erneut verwundet wurde, aber auch zum Unteroffizier ernannt, Eiserne Kreuz zweiter Klasse bekam und dann in der zweiten Genesungsphase auch noch nebenbei sein Notabitur machen konnte. So.
Okay.
Dann kommt das Jahr 1917 und das überlebte er nur knapp, weil er nämlich an der Ostfront von einem Schrapnell getroffen wurde und dann daraufhin 3 Tage verwundet auf dem Schlachtfeld liegen geblieben ist, bevor man ihn bergen konnte.
Krass.
Also wirklich eine sehr knappe Kiste. Er hätte auch beinahe beide Beine verloren. Die konnten dann in Königsberg im Lazarett gerettet werden. Allerdings sollte ab dem Zeitpunkt ein Bein kürzer sein als das andere, weswegen er dann nur noch hinken konnte. Der Krieg ging dann zu Ende. Er promovierte dann in Hamburg mit Summa Cum Laude an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. Und vielleicht ist es die Verbindung zu seinem Großonkel, so ein bisschen diese familiären Hintergründe. Vielleicht ist es aber auch der Schrecken des Krieges, den er erlebt hat. Jedenfalls setzt er sich dann vermehrt mit den Schriften von Marx auseinander. Auch seine Promotion ist schon sehr politisch. Und er wird jetzt auch zunehmend politisch aktiv, also auch handelnd aktiv. Er wird Mitglied der USPD und beteiligt sich dann 1918 auch aktiv an den Novemberereignissen. Ja, er wird dann sogar Mitglied des Kieler Arbeiter- und Matrosenrats.
Okay.
Also da sozusagen schon revolutionär unterwegs. Anfang 1919 wurde dann auch Redakteur und Autor der Hamburger Volkszeitung. Das ist so ein Parteiorgan der USPD. Das reicht ihm aber alles noch nicht. Am 15. Oktober 1919 tritt er dann der KPD bei. Mitgliedsnummer 08678, falls das von Belang ist. Und er geht dann erstmal in die universitäre Lehre, sage ich jetzt mal. Er geht zu Professor Kurt Gerlach nach Aachen an die Technische Hochschule. Und skurrilerweise wird er später dessen Ex-Frau heiraten. Kommunisten halt, wie das so ist.
Ja, das ist ja, Recycling und Gemeineigentum.
1920 schließt er sich dann dem bewaffneten Kampf gegen den Kapp-Putsch an, weswegen er dann auch seine Assistenzstelle verloren hat. Ich meine, bewaffnete Auseinandersetzungen im Inland, das sind schon Dinge, wo man sich vielleicht fragt, ja gut, also jetzt direkt an der Universität dann angestellt sein. Aber das hat ihn dazu gebracht, in den Untergrund zu gehen.
Ja, er hat ja da die Demokratie verteidigt, ne? Also da hat ja selbst heute laut Verfassung jeder Deutsche das Recht dazu, wenn andere Hilfe Abhilfe nicht greifbar ist.
So, egal. Jedenfalls ist er dann in den Untergrund gegangen und zwar in ein Bergwerk. Er hat ein paar Monate in einem Bergwerk gearbeitet und da war er dann maßgeblich damit beschäftigt, Arbeitergruppen zu organisieren und Fluchtwege für Bergarbeiter einzurichten, die verfolgt worden sind. Aber er wurde dann eben auch verfolgt und musste dann das Rheinland verlassen, nach Remscheid, wo er dann als Redakteur für das KPD-Regionalblatt Bergische Arbeiterstimme gearbeitet hat, Leitartikel verfasste. Er wurde da halt wirklich zu einer agierenden Stimme in dieser politischen Klasse, sage ich jetzt mal. 21 ging er nach Solingen, da wurde er dann Lehrer an einer Parteischule der KPD. Im August 1921 hat er dann am zweiten Parteitag der KPD in Jena als Delegierter teilgenommen. Ne? Also es ist ja auch immer sehr viel in Thüringen los gewesen zu der Zeit.
Ja, ja.
Also ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil da könnte man jetzt viele Punkte noch erwähnen. Er war jedenfalls Teil der Intelligenzia, die dann versucht hat, Deutschland eben auch irgendwie zu einem kommunistischen Land umzuformen. Und hatte dann auch im Zuge des sogenannten Deutschen Oktobers so eine Rolle inne, die er dann später ausbauen sollte. Der wirkte nämlich damals als Mitarbeiter eines konspirativen KPD-Kurierdienstes. Der KKK, konspirativer KPD-Kurierdienst. Egal.
KKK took my baby away, aber ich glaube, das war was anderes. Ja. Ja.
Genau, also der hat da quasi Geheiminformationen zwischen der KPD-Organisation Frankfurt und den Arbeiterregierungen hin und her geschickt. Also Mike, Deutscher Oktober ist dir ein Begriff?
Ja, so landläufig, ja. Aber wenn du dazu noch was ausführen möchtest, dann immer gern.
Naja, da gehen wir vielleicht zu sehr ins Detail ein. Also im Endeffekt ging's
also
da.
Also ich weiß nur Ruhrbesetzung und so ein Zeug, ne? Und
ja, und der Versuch eben Landesregierungen oder Landesparlamente zu übernehmen und gewisse Putschversuche.
Ja, also dieser Oktober spielt natürlich auf die Oktoberrevolution auch an. Ne? Also deshalb heißt genau. Oktober.
Wir haben da schon mal drüber gesprochen im Podcast, das weiß ich, im Zusammenhang mit einer anderen Biografie. Deswegen würde ich das jetzt mal außen vor lassen, es kommt noch sehr viel. Jedenfalls kam es ja dann dazu, dass die KPD verboten wurde, glaube ich, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Also auf jeden Fall musste sie ja dann Ernst Thälmann in die Illegalität begeben. Und er war dann quasi der persönliche Kurier von Thälmann. Und also da merkt man schon, also es steigt da auch immer weiter auf. Also ne, erst Delegierter auf den zweiten Parteitag, den 9. Parteitag in Offenbach, organisiert er mit. Klar, weil es musste ja jetzt quasi alles unter Geheimhaltung stattfinden. Und da war er sozusagen der für die Sicherheit der Vertreter vom Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationalen, also der Komintern, verantwortlich war und also quasi der Bodyguard der wichtigen Personen. Und dadurch ist er natürlich auch mit dem Kominternbüro in Moskau in Kontakt gekommen. Und die haben ihn dann sozusagen angeworben. Er siedelte dann 1924 nach Moskau über. So und führte im Zuge dieses Arbeitsverhältnisses dann sehr viele Reisen durch, vor allen Dingen erstmal nach Skandinavien beispielsweise. Und währenddessen baute der sich da so ein großes Netzwerk auf, das dann noch später nützlich sein sollte. Nämlich als er dann 1929 Mitarbeiter des Nachrichtendienstes der Roten Armee wurde, ne? Des GRU. So. Und 1929, da merkte, da liegt schon einiges in der Luft. Vor allen Dingen im Osten liegt da einiges in der Luft, beziehungsweise da wird einfach schon massiv abgeschlachtet. Also aufgrund dieser Entwicklung, ne, im chinesischen Bürgerkrieg, wurde er dann nach China geschickt, um herauszufinden, ob das, was dort passiert, dazu führt, dass auch die Sowjetunion bedroht werden könnte. So. Gab es ja quasi ein internationales Anti-Komintern-Bündnis. So, wo es ja darum ging, quasi diese ganzen kommunistischen Entwicklungen international aufzuhalten. Und deswegen war ja da beispielsweise Chiang Kai-shek von Reichswehr-Militärberatern unterstützt worden. Ob das jetzt, also der Punkt ist, das sind einfach alles so krasse und großflächige und wichtige Ereignisse. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles zusammenfassen soll. Ne? Also der war quasi überall, wo es geknallt hat. Zu der Zeit war der vor Ort im Endeffekt und hat sich das angeschaut, vor allem mit Fokus auf den Osten. Und er hat dann sozusagen mit anderen dort eine Spionagegruppe aufgebaut und herausgefunden, was da innerhalb dieser Führung um Chiang Kai-shek quasi geplant wurde und umgesetzt wurde. Ja, um da sozusagen die Situation zu beobachten. So, dann wurde ja aber die Gefahr in Deutschland ein bisschen eindringlicher, weswegen er dann direkt nach Deutschland zurückgesandt wurde und bekam dann ab dem Jahr 1933 eine Tarnung, eine neue Tarnidentität, nämlich die eines deutschen Journalisten und damit auch noch die Aufgabe in Japan, eine Spionagegruppe aufzubauen. Und die sollten dann auf den höchsten politischen und militärischen Kreisen Informationen sammeln. Weil damals war jetzt ja auch irgendwie so diese Frage, was ist das Ziel Japans im chinesischen Raum? Wird Japan konkret die Sowjetunion angreifen? Wie wird das da weitergehen? Und er sollte dann sozusagen da ein Auge drauf haben und den Expansionsdrang Japans so ein bisschen beobachten. Was auch wieder eine sehr, sehr spannende Geschichte ist, weil ich habe gelesen, dass die japanischen Truppen in der Mandschurei beispielsweise oder generell in China irgendwann angefangen haben, relativ autark einfach zu entscheiden, was sie taten. Ne, also die haben ja dann Mandschuko gegründet irgendwie, was von niemandem anerkannt wurde. So, und auch der Angriff auf Shanghai hatte wohl auch nichts damit zu tun, dass das die Militärführung noch unter Kontrolle hatte. Also das war alles ein extremes Pulverfass, schlimmste Gräueltaten und Kriegsverbrechen und so weiter und so fort. Auch wieder viel zu großes Thema, als dass wir es hier besprechen können. Er war sehr auf dem Mandschukuo, hat da viel darüber berichtet und eben die Sowjetunion darüber in Kenntnis gesetzt, was die Pläne Japans diesbezüglich waren. Und dass es trotz eben dieses Paktes mit Deutschland eben nicht zu einem Angriff Japans auf die Sowjetunion kommen sollte später. Das hat er rausgefunden. Das ist eine der wichtigen Erkenntnisse, die er dann in seiner Zeit in Japan vermittelt hat. Aber das ist nicht der wichtigste. Also man muss sich das vorstellen, der hat unter den Augen der japanischen Geheimpolizei es geschafft, einen 40-köpfigen Spionagering aufzubauen, wo er dann auch die deutsche Elite dort komplett infiltriert hat. Und das auf eine sehr smarte Art und Weise. Der war nämlich, wie gesagt, als Journalist da und da hat er unter anderem für die FAZ geschrieben, den Deutschen Volkswirt, die Zeitung für Geopolitik und wurde dann auch später Autor des Reichskriegsministeriums.
Okay, also hat er aktiv 40 Mitarbeiter sozusagen gehabt oder 40 Informanten, von denen die meisten noch nicht mal wussten, dass sie Informanten sind? Wie ist denn die Zahl gemeint?
Naja,
war das wirklich ein
Spionagering ist, also was heißt Mitarbeiter? Also Leute, die ihn da mit Informationen versorgt haben.
Ja, ja, okay, verstehe. Mal.
Genau.
Ja, gut, das kann aber, natürlich auch journalistische Quellenarbeit einfach nur
Moment,
sein.
Moment, ich möchte es kurz erklären, wieso das schwierig ist zu definieren.
Ja.
Weil er das, wie gesagt, sehr geschickt angestellt hat. Der Mann ist 1934 der NSDAP beigetreten, der war Weltkriegsveteran, ne, mit Eisernem Kreuz und allem drum und dran. Der galt bald als der bestinformiertste Mann Ostasiens. Der war quasi für die Deutschen war das ein Mann, mit dem man sich umgab.
Ja, ja, verstehe.
Also der war angesehen und auch eine Informationsquelle scheinbar für Deutsche. Vielleicht kommst du deswegen auf diese Doppelagentensituation. Der hat natürlich nicht als Agent gearbeitet, sondern als Informationsquelle, weil Journalist und sehr informiert. Aber er war im Endeffekt, man dachte, man könnte aus ihm sozusagen eigene Vorteile.
Verstehe. Gut, und dann gibt man natürlich auch im Sinne von Do und Des, ich gebe, damit du gibst, auch eigene Informationen. Ja, ja, natürlich, klar, verstehe. Ja,
und Offiziere waren dabei, Beamte und vor allen Dingen der Militärattaché, der spätere deutsche Botschafter in Tokio, Eugen Ott, der berief ihn dann zum Presseattaché. So, und damit war natürlich im Herzen dieser der geheimen Informationsverteilung zwischen Deutschland und Japan. Und jetzt wird's richtig wild,
okay.
weil das ihm natürlich nicht gereicht hat. Er verführte nämlich auch noch seine Frau, die Helma.
Wie, er verführte seine... Ach, die Frau des Attachés. Okay.
Des Botschafters dann.
Ja. Ja,
die hatten dann eine ziemlich leidenschaftliche Affäre. Also ich zitiere jetzt einfach mal den Spiegel. Die beiden begannen eine leidenschaftliche Affäre, die Sorge, Job und Leben hätte kosten können, ebenso wie die vielen anderen Sexabenteuer, Saufeskapaden und nächtlichen Motorradspritztouren. Doch vorerst blieb der extrovertierte Spion unentdeckt. Ott ließ ihn selbst dann nicht fallen, als er von der Liaison erfuhr.
Das nenne ich mal konsularische Disziplin, die privaten Interessen da dem vermeintlichen Staatswohl noch überordnen, indem man da so jemanden dann doch nicht fallen lässt, weil es diplomatisch noch nicht so opportun sein könnte.
Ja, ein richtiger Staatsmann.
Also ein richtiger Diplomat, ja.
Ja. So, und jetzt kommen wir aber zur größten Entdeckung der Karriere von Sorge. Der hat nämlich Wind bekommen vom Unternehmen Barbarossa.
Oh, okay. Echt? Wann?
Ja. Wann? Das ist eine gute Frage, wann er konkret davon erfahren hat. Warte mal.
Also auf jeden Fall vorher, sonst wäre es ja nicht so sensationell, oder? Denke ich mal, ja.
Warte. Da gucke ich mal ganz kurz nach, ob ich das auch noch rausfinde. Im März 1941.
März 1941?
März 1941.
Okay.
Und den konkreten Termin hat er dann auch noch von einem Saufkumpel herausgefunden, dem stellvertretenden Militärattaché in Tokio, Major Erwin Scholl, der hat das wohl ausgeplappert, und schickt dann eine Depesche an Stalin und hat ihn darauf hingewiesen. Da dachte er noch, es wäre der 15. Später hat er dann tatsächlich den 22. rausgefunden, Juni. Hm. Und hat quasi Stalin rechtzeitig gewarnt vor dem Einfall von 3 Millionen Wehrmachtssoldaten in die Sowjetunion. Hm. Ja, und Stalin hielt fest, dass es sich hier um eine Falschmeldung eines verlogenen Arschlochs handeln muss, das in Japan ein paar kleine Fabriken und Puffs betreibt und es sich gut gehen lässt.
Das ist jetzt so von der Einordnung her gar nicht so verkehrt. Also ja, Stalin, das ist ja, also dieses Phänomen ist ja in der Geschichtswissenschaft hinlänglich betrachtet, ne? Diese Weigerung Stalins an den Verrat Hitlers zu glauben. Ne? Also Stalin ist ja nachgewiesenermaßen auch vom Geheimdienst mehrmals gewarnt worden, vom Unternehmen Barbarossa und so weiter, und hat da nicht dran geglaubt. Der hat ja teilweise noch, deutsche Truppen die Grenze überschritten haben, noch an irgendwelche Ablenkungsstörmanöver oder False Flag Operations geglaubt oder so. Das konnte sich Stalin einfach nicht vorstellen. Ne? Also das ist wirklich ein psychologisches Phänomen der Verleugnung fast schon. Ne? Und da ist natürlich die Persönlichkeit der Quelle hier oder die Art und Weise der Quelle, die lässt da Stalin dann mit einfließen. Wahrscheinlich, weil Stalin gedacht hätte, also an seiner Stelle hätte ich mir auch einen Buckel so voll gelogen. Ne? Ich bin auch ein Arschloch.
Aber dazu muss man halt wirklich sagen, auch wenn der das jetzt ignoriert hat, was ich vorhin schon so angesprochen habe, dass das, was wirklich eine entscheidende Veränderung des Kriegsverlaufes vermutlich, man muss ja immer sagen, mutmaßlich, eingebracht hat, ist eben, dass er herausgefunden hat, dass das strategische Ziel Japans nicht mehr die Sowjetunion war, dann im Verlauf der 40er, sondern, also ne, hat er auch 41 rausgefunden, sondern eben die Inseln, die Amerika, also die USA, die britischen Kolonien, und dass eben die Sowjetunion nicht das strategische Ziel ist, was man ja befürchtet hat, und entsprechend Truppen in Sibirien und in Grenzregionen zur Mongolei und so festgehalten hat. Da gab es wohl auch sogar Scharmützel zwischen Tokio und Moskau. Zwischendrin, das ist ein bisschen wild, da hätte ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um das ein bisschen auszuarbeiten, aber ich denke...
Ja gut, das war bei der Einordnung der großen Strategie der Achsenmächte, oder wenn es die denn überhaupt so gab, natürlich wichtig, ne? Weil was Japan wo macht, das war dann schon relativ unklar. Das hat Moskau dann schon Freiraum verschafft, das stimmt. Ja. Nee, aber bei diesem Unternehmen Barbarossa, also ich erinnere mich, wenn man da so in Erinnerungsliteratur von irgendwelchen Lanzern, die da in dem Überfall auf Polen beteiligt waren oder so, da wird oft geschildert, die dachten irgendwie alle, danach geht's heim, ne? Oder zumindest Richtung Westen oder irgendwie sowas, als sie dann weiter marschieren sollten nach Russland, haben alle blöd geguckt und haben gesagt, sind die jetzt komplett bescheuert geworden? Ne?
Nee,
also jetzt so in der Truppe, sag ich mal so.
Aber also tatsächlich ist es so, dass aufgrund dieser Information Marschall Schukow seine Truppen aus Sibirien hat abziehen lassen, die dann in Moskau eingesetzt wurden, also vor Moskau eingesetzt wurden, um da das Vorstoßen zu verhindern. Also es hatte einen direkten Einfluss. Und es gibt auch Quellen, die behaupten, dass auch diese Spionagegruppe, die Richard Sorge da aufgebaut hat, auch dazu geführt hat, dass die schon über Pearl Harbor Bescheid wussten. Also dass die so die Pläne sogar aufgedeckt haben. Ne?
Krass, also gut informiert auf jeden Fall.
Jedenfalls wurde er dann im Oktober... Also im Oktober, 15. Oktober wurde dann ein Gehilfe von ihm enttarnt und er dann am 18. Oktober 41 verhaftet.
Ja, ist bekannt, wie viele Sprachen der gesprochen hat? Oder welche Sprachen der gesprochen hat?
Nee, das habe ich jetzt zumindest so nicht rausgelesen, muss ich sagen. Sowohl das Leben von Richard Sorge als auch das Leben seiner damaligen zweiten Frau sollte nicht gut ausgehen.
Okay. Denn
er wurde, wie gesagt, am 18. Oktober 41 verhaftet und sie wurde im September 1942 vom NKWD verhaftet in Moskau, als angebliche deutsche Spionin und starb 43 im Gulag. Allerdings sollte er davon nichts mehr erfahren, was aus ihr wurde, weil er dann im November 1944 wurde er dann gehängt in Tokio.
Okay.
Ach so, als kleine Randnotiz, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen bei dieser Situation mit Sibirien. Also es handelte sich da um 34 ausgeruhte Divisionen, ne? Also es war nicht nichts, das war schon echt eine ganze Menge an Menschenmasse, ja, die da direkt aus dem Osten nach Westen verlegt werden konnte. Also
naja, das sind dann so 34 Divisionen, das sind so, keine Ahnung, zwischen 200 und 350.000 Mann.
Ja, also wie gesagt, der Mann ist ein bisschen ausgerastet aufgrund dieser Situation, dass er wegen dem der Operation Barbarossa nicht ernst genommen worden ist, weswegen das und aufgrund seines Lebensstils, also der hatte da wohl auch eine Gespielin, eine Geliebte, die Hanako aus der Tokyoter Bar Rheingold.
Das ist ja wirklich Romanstoff, ne? Das ist ja wirklich
absolut.
Also dieses absolut. Milieu, diese ganzen Sujets und da kann man zu diesen luxusschwelgenden 30er Jahre James Bond Zigarettenrauch Bar Style so richtig nachvollziehen.
Man fühlt das. Also das war ein absoluter Lebemann, der wirklich in den höchsten Kreisen verkehrt ist, die Leute ausspioniert hat, die ihm da seinen Lebensstil im größten Sinne dann auch verschafft haben. Und das Ende ist tragisch. Wie gesagt, er wird erhangen in einem Gefängnis in Tokio, aber seine ehemalige Gespielin sorgt dann dafür, dass seine Überreste aufgrund von Brennstoffmangel kann er nicht verbrannt werden. Deswegen wird seine Leiche auf einen Armenfriedhof gebettet und sie sorgt dann zumindest dafür, dass er ein ordentliches Begräbnis bekommt. Kleines, spannendes Detail, aus seiner goldenen Zahnbrücke lässt sie sich einen Ring machen, den sie für den Rest ihres Lebens getragen hat.
Oh, das ist ja fast philosophisch.
Nach dem Tod Stalins wurde er dann anerkannt, weil als Tokio Moskau darüber informierte, dass sie ihn gefangen genommen haben, war die offizielle Äußerung, wir kennen niemanden mit dem Namen. Aber seit 1964 ziert sein Grab ein Stein aus schwarzem Marmor mit der Schrift Held der Sowjetunion.
Oh, hat er den Titel verliehen gekriegt? Ja.
Ja, posthum dann, halt 20 Jahre später.
Ja, mehr geht nicht. Ja.
Also Held der Sowjetunion. Lebemann, 1930er James Bond, der Herr
Krasser
Sorge.
Krasser Typ.
Richard Sorge.
Krasser Typ, ey. Nee, also so detailliert war mir das nicht bekannt. Aber der Name ist natürlich immer mal, wenn man sich so in der DDR-Geschichte oder da in irgendwelchen Sachen, ist das auch immer mal aufgetaucht, so als anekdotisch irgendwie. Daher ist mir der Name bekannt. Ja, also vor allem in, wie soll man sagen, in dieser Tschechisten-Junta, ne, wo so Mielke und so weiter, da war das natürlich auch ein Held. Und ne, also im Ministerium für Staatssicherheit, da wurde der auch gefeiert und als eine Art Vorbild gesehen für. Markus Wolf hat natürlich sich auch auf den bezogen, der Chef der Auslandsspionage. Ja, daher in dem Zusammenhang habe ich da den Namen ein paar Mal gelesen, ja. Vielen Dank.
Ich wusste auch nicht, wie tief das da reinging, als ich über ihn gestolpert bin. Aber fand ich auch sehr, sehr spannend, den kleinen Exkurs. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu sehr vereinfacht und nicht dann unabsichtlich noch Scheiße gesagt. Nee, aber es ist ja wirklich,
also entscheidendste Eckpfeiler der Geschichte des 20. Jahrhunderts, besonders der Militärgeschichte, ne, Unternehmen Barbarossa, Pearl Harbor und so weiter, hat er Bescheid gewusst. Ne? Das ist schon krass.
Ich finde das auch krass, wenn man überlegt, auf der einen Seite baust du dir da so ein krasses Standing in dieser Gesellschaft auf, also dass du wirklich ein Experte bist und geschätzt wirst und in den höchsten Kreisen verkehrst. Aber das ist ja nur dein Side-Business, weil dein Hauptbusiness ist ja, die ganzen Leute auszuspionieren und ein riesiges Netzwerk zu führen. Ich meine, wie anspruchsvoll soll sowas denn bitte sein? Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, total. Aber ich meine auch, was für eine psychische Anspannung. Ne? Ja. Kein Wunder, dass der extravagante Hobbys hatte und von einem Bett ins andere gehüpft ist. Also da musste ja im wahrsten Sinne des Wortes auch mal da irgendwie Dampf ablassen und Ablenkung finden oder das irgendwo kanalisieren, wahrscheinlich mit Motorrad da mit 100 auf eine Wand zu rasen oder irgendwie, ja, dass du dich selber erstmal wieder spürst, ne? Ja. Bei diesem ganzen Tanz, den du da machst. Also du hast ja da quasi latent eine Pistole an der Schläfe.
Ja.
Ne? Indem du da auf dem Parkett die komplette Rolle spielst.
Naja, schon krass. So nah unter den Augen der Autorität, dass man vielleicht nicht gesehen wird, ne?
Ja, ja, natürlich, klar, aber eben quasi in voller Sicht immer. Ne? Ja, das ist ja das Geniale, da jemanden so nah dran zu platzieren. Das ist ja die Eigenschaft von Top-Spionen, ne? Oder der Guillaume bei Willy Brandt zum Beispiel auch oder so, ne? Das sind Leute, die sind so nah dran, dass es eigentlich undenkbar ist, dass so jemand ein Spion ist. Vielen Dank dafür. Spannende Geschichte.
Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausführlich, was ich jetzt hier gemacht habe. Und
also wirklich James Bond-Style. Alle Achtung. Und ich habe gerade mal gegoogelt. Der sah auch nicht scheiße aus, der Mann, ne? Der hat schon Style gehabt.
Nee, ich habe auch gelesen, dass der deswegen da auch bei
kann man nicht meckern.
Bei den Frauen so gelandet ist, weil die anderen, die da normalerweise in diesem deutschen Umfeld unterwegs waren, halt irgendwelche Lackaffen waren und er halt so ein Draufgänger-Typ war einfach und deswegen da.
Das sah schon gut aus. Also konnte man wirklich James Bond Style. James Bond, Johannes Bond. Der deutsche James Bond. Na gut, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, was so an Rückmeldung zum Thema Themen-Podcast kommt. Wenn da was Erquickliches dabei ist, werde ich mich gerne da reinstürzen.
Können wir das gerne mal machen. Na gut, Mike, dann werde ich jetzt mal tatsächlich die fucking Klimaanlage anwerfen müssen.
Mach das mal.
Unglaublich. Danke,
dass du das unseren Hörern erspart hast und also Alex leitet richtig für uns.
Na, Gott sei Dank ist das kein Geruchspodcast hier, ne?
Ei, naja, gut. Ja. Wieso hast du einen gewissen Polypropylenanteil in deinem exklusiven Hemd heute?
Nee, also es ging jetzt hier eher um das Transpirieren, aber.
Ja gut, weil man transpiriert da in Chemiefaser ein bisschen schneller.
Nö,
das riecht aber auch unangenehmer.
Also das ist tatsächlich auch sehr, sehr sommerlich. Also ich trage jetzt schon Sommerkleidung.
Ja, du bist da Zeit wie immer voraus. Na gut, mein Guter, ich werde mich jetzt mal ins Studio, ich hätte beinahe gesagt Studio-Bunker, aber wir haben ja jetzt ein lichtdurchflutetes Landhaus-Ambiente als Studio.
Na, nicht, dass es da jetzt auch zu warm wird.
Nee, ach, das denke ich nicht. Bei so zwei coolen Typen wie Ali und mir ist ja quasi eingebaute Klimaanlage.
Am geilsten finde ich ja die Straßenlaterne mit dem Studio. Das hat ja was.
Die stand mal auf dem Hof, glaube ich, irgendwie. Da hat er aus dem alten Hofambiente noch was gerettet und ein Studio eingebaut. Naja, gut. Sehr alles gut. Klar.
Schick mal was rüber, ich bin neugierig.
Ja, die kannst du mal hören. Da kannst du mal rumkommen, dir mal anhören. So als Werkstattbericht.
Werkstattbericht? Oh, wir könnten tatsächlich mal eine Folge von da machen, oder?
Hat Ali bestimmt nichts dagegen.
Das ist doch, wie lange ziehst du es jetzt noch durch? Also, so die nächsten ein, zwei Wochen sind bei mir noch eng.
Kann ich nicht, also ja, also ich sag mal jetzt, mein Talent hochgerechnet, habe ich da auf jeden Fall noch mit Gitarren zu tun.
Ja, das ist doch mal eine Idee, das können wir mal im Auge behalten, würde ich sagen.
Na, ja, alles klar.
Tschüssi.
Tschüss, mach's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ich sitze hier im Glashaus.